Ich finde es wieder mal erstaunlich. Gott legt offensichtlich eine starke Betonung auch heute Morgen auf seine Heiligkeit. Und was wir damit zu tun haben und wie wir damit in Berührung kommen können oder auch nicht. Ich möchte mal anknüpfen an das, was vor circa 5 Wochen ich hier von hier vorne gesagt habe über Ruth. Ich wurde diese Geschichte nicht mehr los in den letzten Wochen. Mir wurde einfach noch ein ganz anderer Aspekt bewusst. Diese Ruth ist eines von vielen Beispielen in der Bibel, aus denen wir sehen können, dass Gott eine ganz bestimmte Eigenschaft hat, auf die ich jetzt gleich eingehen werde, die ich einfach mit euch mal betrachten möchte. Es ist ein geistliches Prinzip, ein tatsächlich geistliches Prinzip. Ich bin ja nicht so ein Prinzipientyp, mag ich nicht so. Ich komme aus so einem Elternhaus, wo man Prinzipien so hochgehalten hat und es waren so Festlegungen und die mögen moralisch ganz gut sein, aber ich habe dann doch entdeckt, auch Gott hat bestimmte Dinge, an denen man ihn erkennt, die typisch sind für ihn, für sein Herz, für sein Wesen. Zum Beispiel eines ist, dass er sich der Menschheit, der gefallenen Menschheit von Anfang an offenbart. Von Anfang an hat er immer gesprochen, sich bemerkbar gemacht, gewarnt, zu den Menschen gesprochen, sich gezeigt. Und eine andere Eigenschaft ist, er ist ein rettender Gott. Das ist sein Wesenszug. Er ist ein Retter. Durch und durch. Und deshalb hat auch Jesus den Namen Jeschua, was Retter heißt. Aber es geht noch um eine andere Sache. Vielleicht merkt ihr es dann. Ich fange mit Noah an. Was machte Noah? Und wie war seine Beziehung zu Gott? Und was machte Gott mit Noah? Und warum? Also die Schöpfung war gefallen, die Tierwelt und die Natur mit dem Menschen, der ja diesen Ungehorsamsschritt gemacht hat. Und das Ganze war so schrecklich geworden, dass Gott es gereute. Und er wollte alles vernichten. Aber da war einer, der stand mit ihm doch irgendwie in Beziehung. Der Noah. Und den wollte Gott retten. Was macht er also? Er ruft ihn da raus. Und er sagt, bau die Arche. Nimm dir so viele Tiere mit. Ich möchte, dass du einen Neuanfang machst. Und dann hat er mit ihm eine ganz neue, wenn man so will, Schöpfung angefangen oder einen Neustart gemacht. Danach waren die Menschen nicht mehr so alt, wie sie vorher wurden. Da heißt es in 1. Mose 6, Vers 11 und 12 heißt es, die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. 3-mal verdorben. Also da war nichts Gutes mehr dran. Diese Geschichte, die warf ja schon damals so einen Schatten voraus auf unsere heutige Zeit, in der Gott ebenfalls auf eine verdorbene Welt schaut und herausruft. Und um die Berufenen dann in eine neue Welt zu führen, in ein neues Reich, wo Gerechtigkeit wohnt. Und da heißt es im Neuen Testament, weil die Gestalt dieser Welt vergeht. Also wir leben tatsächlich wieder in so einer Situation, wir wissen, das wird hier nicht bleiben. Das ist schon ziemlich sicher. Und dieses Prinzip, auf das ich heute mal eingehen möchte, ist dieses Prinzip des Herausrufens. Das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Wort Gottes, von ganz Anfang bis ganz Ende. Gott ruft heraus. Und das wollen wir uns mal genauer anschauen. Nach Ruth las ich dann die Geschichte Rahabs. Wer kennt die Geschichte von Rahab? Doch ein paar, ne? Die ist übrigens auch, interessante Parallelen zu Ruth, die ist auch eine Frau aus dem Stammbaum Jesu, tatsächlich. Ich habe dann herausgefunden, dass sie die entweder Schwiegermutter oder Schwiegeroma von Ruth war, interessanterweise. Also ich vermute mal, die haben sich dann auch kennengelernt. Sie war auch eine Frau ohne Mann. Die kehrte auch ihrem Volk den Rücken zu und wendete sich dem Volk Gottes zu und fängt in Israel ein neues Leben an. Und auch sie geht aufs Ganze und weiß nicht und weiß, dass wenn sie das tut, dann gibt es kein Zurück mehr. Ich würde gern mit euch die Geschichte lesen. Das ist Josua 2, 1 bis 21. Ich lese es mal in der neuen evangelistischen Übersetzung. Von Schittim aus hatte Josua heimlich zwei Männer als Kundschafter losgeschickt. Man muss dazu sagen, die waren also noch nicht über den Jordan gekommen. Israel stand noch kurz vor der Landnahme und Jericho war so die erste Stadt, um die es jetzt ging, auf der anderen Seite von Jordan. Und sie sollten also jetzt anfangen, da das Land einzunehmen und mit Jericho sollten sie anfangen. Und er hatte die zwei Kundschafter beauftragt, das Land und besonders Jericho zu erkunden. Die Kundschafter kamen in die Stadt und kehrten im Haus einer Hure namens Rahab ein, um dort zu übernachten. Kurz darauf wurde dem König von Jericho gemeldet, Kundschafter von den Israeliten sind heute Nacht in die Stadt gekommen. Da schickte der König einige Wachen zu Rahab und befahl, gib die Männer heraus, die bei dir eingekehrt sind. Sie sind nur gekommen, um das Land auszukundschaften. Die Frau hatte die beiden Männer jedoch versteckt und sagte, ja, die Männer sind bei mir gewesen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Kurz vor dem Schließen des Stadttors bei Einbruch der Dunkelheit sind sie wieder gegangen. Ich weiß aber nicht, wohin. Wenn ihr sie gleich verfolgt, werdet ihr sie bestimmt einholen. Also die Frau war ganz schön beherzt. Rahab hatte die beiden aber auf die Dachterrasse ihres Hauses gebracht und unter aufgeschichteten Flachsstängeln versteckt. Da nahmen die Wachen die Verfolgung auf und suchten den ganzen Weg bis zu den Jordanfurten ab. Sobald sie aus der Stadt waren, wurde das Tor wieder geschlossen. Noch bevor die beiden Israeliten sich schlafen gelegt hatten, kam Rahab zu ihnen aufs Dach und sagte, ich weiß, dass Jahwe euch das Land geben wird. Das finde ich unerhört. So eine Frau sagt sowas. Uns hat ein derartiges Entsetzen vor euch überfallen, dass alle Bewohner des Landes wie gelähmt sind. Denn wir haben gehört, dass Jahwe das Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und wir wissen auch, was ihr mit den beiden Königen der Amoriter auf der anderen Jordanseite gemacht habt, mit Sihon und Og. Ihr habt den Bann an ihnen vollstreckt und sie vernichtet. Als wir das hörten, haben wir allen Mut verloren. Keiner von uns wagt es noch, gegen euch zu kämpfen. Ja, euer Gott, Jahwe, er ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Das ist ein Bekenntnis. Nun bitte ich euch, schwört mir bei Jahwe, dass ihr meine Familie genauso verschont, wie ich euch verschont habe, und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meine Angehörigen, meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und Schwestern und alle, die zu ihnen gehören, am Leben lasst, dass ihr uns rettet vom Tod. Da sagten die Kundschafter zu ihr: Unser Leben steht für euer Leben. Wenn ihr unsere Sache nicht verratet, werden wir dich und deine Angehörigen verschonen, wenn Jahwe uns dieses Land gibt. Bevor Rahab die beiden Männer nun durchs Fenster an einem Seil die Mauer hinunterließ, ihr Haus war nämlich an die Stadtmauer gebaut, sie wohnte praktisch in der Mauer, sagte sie zu ihnen: Geht zuerst ins Gebirge und versteckt euch dort 3 Tage, damit ihr nicht den Verfolgern in die Arme lauft. Wenn sie dann zurückgekommen sind, könnt ihr gehen, wohin ihr wollt. Und die Kundschafter sagten: Damit wir unseren Eid halten können, musst du Folgendes tun. Binde diese rote Schnur an das Fenster, durch das du uns herunterlassen wirst. Und hole deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und alle deine Verwandten zu dir ins Haus. Niemand darf das Haus verlassen, sonst ist er selbst für seinen Tod verantwortlich und wir sind von unserem Eid befreit. Doch für jeden, der im Haus bleibt, tragen wir die Verantwortung, dass niemand ihn antastet. Natürlich darfst du auch unsere Sache nicht verraten, sonst sind wir nicht mehr an den Eid gebunden, den wir dir geschworen haben. Ja, sagte sie, so soll es geschehen. Dann schickte sie die Männer weg und band die rote Schnur ans Fenster. Ganz nebenbei, erinnert euch die rote Schnur an etwas? Also ich meine jetzt nicht an Grimms Märchen, da gibt es auch irgendwas mit dem... Genau. Es ist so wie in Ägypten das rote Blut an den Türpfosten der Israeliten, die dann verschont wurden. Es ist ein Gleichnis, ein Bild auf das Blut Jesu. Auch ein Hinweis. Ja, es ist interessant, dass es von den beiden Israelis kam, diese rote Schnur. Sie haben sie ihr gegeben und gesagt, diese rote Schnur, häng sie raus. Dann wissen wir Bescheid. Am Ende war es so, der Plan ging also auf. Und Jericho wurde auf spektakuläre Weise eingenommen. Wer die Geschichte nicht kennt, die ist eigentlich weltbekannt. Die Mauern fielen aufgrund von Lobpreis. Und danach wurde sie tatsächlich vernichtet, diese Stadt. Also alles Lebende wurde umgebracht und sie wurde bis auf die Grundmauern verbrannt. Und Gott hat befohlen, dass dort nie wieder eine Stadt aufgebaut werden darf. Also es war wirklich ein umfassender Bann und es war das Gericht Gottes, weil es war wie bei Sodom und Gomorra, da war einfach ein Punkt erreicht, wo Gott gesagt hat, so, das reicht. Diese Stadt darf es nicht mehr geben. Aber vorher hat er eine Frau, die keinen Mann hatte, die Hure war, ja, die war so in einer, ich denke, ziemlich seltsamen Lage, also verlassen oder nicht versorgt, obwohl sie tatsächlich auch Brüder und Schwestern hatte und Verwandte hatte. Sie war nicht versorgt, denn sonst wäre sie sicherlich nicht in die Hurerei gegangen. Auf jeden Fall hat er sie herausgerufen. Und es ist ein ähnliches Bild wie das, was wir durch Ruth haben, die herausgerufen wurde aus diesem Israel-feindseligen Volk Moab. Und beide haben sich Israel angeschlossen. haben dort geheiratet und wurden eben eingepfropft in den Stammbaum Jesu. Mir wurde dann auch bewusst, ja, die haben sich einem Volk angeschlossen, was selbst herausgerufen war. Es war erstmal der Stammvater Israels Abraham, den rief ja Gott heraus aus Chaldäa, ein ganz heidnisches Volk, ein mächtiges Volk. Da heißt es in 1. Mose 12, Vers 1, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Der wusste noch gar nichts, wo es hingeht. Er wusste nur, er soll raus. Und ähnlich ging es ja auch Israel. Ein Buch Mose weiter. Im ersten Buch Mose 12 steht das mit Abraham. Und im zweiten Buch Mose 12 steht das mit Israel, wo sie aus Ägypten raus sollten. Aber so weit sind wir noch nicht. Abraham durchreiste dieses verheißene Land von oben nach unten, von rechts nach links und umgekehrt. Er schaute sich das ganze Land an, solange er lebte, bis er starb. So, Gott hatte ihm gesagt, dieses Land gebe ich dir, aber er hat es nicht erlebt, ja. Er war da nur Gast. Jakob und seine Söhne, die sind dann das ist eine andere Geschichte, durch Josef nach Ägypten gekommen, haben 400 Jahre dort gelebt, aber nicht einfach gelebt, sondern sie kamen in die Sklaverei, sie wurden gedemütigt, 400 Jahre lang, bis sie Gott schließlich herausrief. Und dann waren es 40 Jahre, die sie durch die Wüste gehen mussten, bis sie endlich an diesen Punkt kamen, in das ihnen verheißene Land rein zu können. 440 Jahre mussten vergehen. Und dann sagt Gott in Hosea 11, Vers 1, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Also das bezieht sich ja auch nicht nur auf Israel, das bezieht sich ja auch auf Jesus, was wir in Matthäus 2 nachlesen können. Da zitiert Matthäus diesen Vers und bezieht es auf Jesus. Denn auch Jesus musste nach Ägypten fliehen und wurde von Gott da herausgerufen. Gott ist ein herausrufender Gott. Da heißt es in 3. Mose 11, 45, denn ich bin der Herr, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. So sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Dazu muss man wissen, dass heilig so viel wie abgesondert, separiert bedeutet. Gott hat also ein ausgesuchtes, gesondert gestelltes Volk erwählt. Er hat sie rausgerufen und hat ihnen damit eine Sonderstellung gegeben und hat beschlossen, das ist mein Volk und zu einem bestimmten Zweck. Da kommen wir noch drauf. Also, Gott ruft nicht einfach nur heraus, sondern er ruft in Heiligkeit. Das können wir in ganz vielen Einzelbiografien nachlesen. Und interessant ist auch, dass Herausrufen bei Gott immer bedeutet, hinein in Erziehung, hinein in Läuterung, auffällig die Zahl 4. Jesus war 40 Tage in der Wüste, bevor er seinen Dienst anfing und wurde versucht vom Teufel, hat sich bewährt und dann kam der Heilige Geist in noch einem ganz anderen Maß über ihn und er fing seinen Dienst an. Nur mal so am Rand eben, die Zahl 4 taucht immer da auf, wo es um Läuterung und Herausrufen geht und Zubereitung dann für den Dienst. Was hat Gott für eine Absicht mit dem Herausrufen? Was ist das Ziel von seinem Herausrufen? Da, wo er das mit Menschen, mit Völkern tut. Es geht um einen heiligen Gott und er möchte herausrufen zu sich. Also nicht irgendwohin in ein anderes Gebiet, sondern zu sich, in seine Nähe. Das war auch so, dass die 40 Jahre Wüstenwanderung für Israel bedeuteten, sie wurden da tatsächlich auch aufgerieben, alles was ihm ungehorsam war. Sie haben das Gesetz bekommen, sie haben Maßstäbe bekommen für ihr Leben. Sie haben die Heiligkeit Gottes geschmeckt, furchterregend. Es war der alte Bund. Also ob das jetzt Abraham oder auch Mose, der ja auch herausgerufen wurde aus dem ägyptischen Pharaonenhaus, das Volk Israel, ob Rahab oder Ruth, immer taucht dieses Herausrufen auf. Und immer bedeutet es rausgerufen aus dem Rest der Welt, abgesondert für Gott, weg von den Sitten und Gebräuchen der Völker, weg von Vielgötterei und Gottlosigkeit. Die waren jetzt unterschiedlich, die rausgerufen wurden, auch Ruth und Rahab, die waren sehr unterschiedlich. Die eine war eben eine Witwe, die andere eine Hure. Bei Ruth war es eine Erkenntnis, weil sie durch ihren Mann und durch ihre Schwiegermutter ja den Gott Israels kennengelernt hat, dass sie sagte, dein Gott ist mein Gott. Das Bekenntnis hat Rahab so nicht. Sie sagt nur, sie hat Gott erkannt als den Mächtigen. Ja. Das hat aber gereicht, dass sie sich Israel anschloss. Und ich denke, dass die Rahab in der Folge den Gott Israels noch gut kennengelernt hat. Wichtig ist die Richtung, dass wenn Gott herausruft, dann geht es in Richtung Heiligkeit, dann geht es in Richtung Nähe Gottes. Und das geht weit über dieses Begnadigen hinaus. Es ist nicht nur, Gott rettet nicht nur, sondern er führt auch in ein Leben hinein. In ein Leben der Ruhe und in ein Leben des Friedens. Und das Ganze ist ein Prozess, wie wir das ja auch schon vorhin gesehen haben, das ist ein Prozess der Reinigung, der Umkehr, der Heiligung. Das beinhaltet Nöte und Bedrängnisse, das beinhaltet Erziehung und wie Jesus sagt, Verlust und sogar Verfolgung. Das ist nochmal ein anderer Aspekt, ne? Dass die Heiligkeit Gottes und die Welt, das passt nicht zusammen. Und Fleisch und Geist, die verfolgen sich. Also das Fleisch verfolgt auch den Geist. Petrus und auch Paulus schreiben in ihren Briefen über dieses, was da passiert. In 1. Petrus 1, 14 bis 16. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und das ist ein Zitat auch aus dem Alten Testament, das sagt Gott zuerst zum Volk Israel, aber durch Petrus jetzt auch zu uns tatsächlich. Und Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 17, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Also wir halten nochmal fest, Paulus schreibt, dass wir Kinder des Gehorsams geworden sind, durch dieses Herausgerufensein. Und Paulus sagt, dass wir jetzt der heilige Tempel Gottes sind, also eine abgesonderte, gereinigte Wohnung für den heiligen Gott. Und da müssen wir natürlich schon gucken, da ist ein Unterschied zwischen Altem und Neuen Testament. Im Alten Testament ging das Volk Gottes zu dem heiligen Ort, um dort anzubeten, zur Stiftshütte und später zum Tempel. Und da war auch immer dieser Vorhang, der war immer da, in das Allerheiligste, in die direkte Gegenwart Gottes durfte man nicht kommen. Aber man wusste, man gehört dahin und Gott gehört zu uns. Und am Anfang war die Stiftshütte noch mitten im Lager. Irgendwann hat Gott dann gesagt, ich möchte außerhalb des Lagers sein. Für uns ist es anders. Wir beten Gott an jedem Ort und heben heilige Hände. In 1. Timotheus 2, Vers 8 heißt es, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Das ist der Unterschied. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Und das geht nur durch dieses Blut Jesu. Das geht nur, weil er sich vor uns stellt, zwischen uns und das Gericht. Er hat es auf sich genommen. Eigentlich hat Gott diese Wandlung von diesem alten Bund in den neuen Bund auf Golgatha vollzogen, indem dort Jesus dieses allumfassende Opfer gebracht hat, was der ganzen Menschheit die Tür geöffnet hat, den Weg geöffnet hat, jetzt in dieses Reich Gottes, in die Nähe Gottes, in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, der Schöpfer ist von Himmel und Erde, eintreten zu können. Es ist wirklich, die Tür ist offen, der Vorhang ist zerrissen. In dem Moment, als Jesus gekreuzigt wurde, zerriss dieser Vorhang. Jeder, der an Jesus glaubt und ihn bekennt, der darf eintreten, der darf dazugehören. Und da sagt Paulus auch im Neuen Testament, lesen wir 1. Thessalonicher 4, 3, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Und Vers 7, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Also, es geht um die Heiligkeit Gottes. Es ist nicht irgendeine Heiligkeit. Hebräer 12, Vers 14, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und es ist ein Prozess. Das ist etwas, was wir nicht selber machen können. Das ist auch etwas, was wir nicht schnell bekommen. Die Heiligung ist ein Weg, eine Wüstenwanderung. Und dann kommt noch diese Herausforderung, dass wenn wir uns rausrufen lassen, wir nicht mehr zu der Welt gehören. Und dann werden wir so wie Jesus auch für unsere Umgebung ein Stolperstein. Die Welt ist nicht Gottes Freund. Und deshalb müssen wir ja auch rausgerufen werden. Jakobus sagt ganz drastisch, 4 Vers 4, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer immer der Welt Freund sein will, macht sich zum Feind Gottes. Also das verträgt sich einfach nicht. Ich muss da einen Bruch machen. Ich muss da raus. Ich kann nicht mehr in dem alten Leben weitergehen. Aber ich kann es nicht selber machen. Gott muss mich erziehen, weil ich als Mensch diese Einsicht von mir aus nicht habe. Da muss schon der Heilige Geist kommen und mir dieses Brennen ins Herz geben. Ich will das Alte nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Ich hasse es. Es ekelt mich davor. Und dann fängt was Neues an. Und dann müssen wir uns lösen von alten Gewohnheiten. Wie geht es? Wir leben ja in dieser Welt. Die ist um uns herum. Wie geht es, heilig und abgesondert zu sein und doch in dieser Welt zu sein? In einem Vers in Lukas, glaube ich, steht es, wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Paulus sagt in 1. Korinther 7, 29 bis 31, das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist beschränkt. Also er sagt, es ist auch, wir haben nicht alle Zeit der Welt. Ja. So mögen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die da weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die da kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Und Jesus sagt ja auch, wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Es scheint sehr radikal zu sein. Und viele von uns steigen vielleicht dann dem Punkt innerlich irgendwo aus und sagen, ups, das ist was für die tollen Missionare oder Diener Gottes, aber ich habe doch dieses normale Leben hier in der Welt. Damals wurde man unrein, wenn man Unreines angerührt hat. Heute ist dem Glaubenden alles rein. Heute ist dieses Entscheidende, die Herzenshaltung. Die Haltung, wo habe ich meinen Schatz? Was ist mein Liebstes? Wo hänge ich mich dran? Was suche ich? Wonach trachte ich? Dieses Bestreben, darum geht's. Trachte zuerst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere fällt euch zu. Dafür sorgt Gott. Oder sorge ich mich noch selber um dies, um das, um jenes? Gibt vieles. Lasse ich mich noch in Unruhe bringen? Mit Gott verbunden zu sein, heißt mit ihm im Bund zu stehen, herausgerufen zu sein, das heißt zur Heiligkeit gezogen zu werden. Es geht immer in diese Richtung, wenn wir uns auf ihn einlassen. Und das bedeutet auch, dass unsere Heimat im Himmel ist, dass wir uns immer mehr hingezogen fühlen zu den göttlichen Dingen, zu dem, was ihm gefällt. Das wird nicht unsichtbar bleiben. Was mir auch noch bewusst wurde, Gott ruft in die Ruhe. Er ruft in den Frieden hinein, weil er selber ruht. Und er ist unwandelbar. Er hat unser Leben unser Früheres nicht ersatzlos gestrichen, sondern er ruft uns hinein in Segen. In eine Ruhe, wo wir nicht mehr in dem Stress stehen. Wir müssten irgendwas erreichen oder wir müssten etwas leisten oder wir müssten etwas sein. Weil bei ihm sind wir. Angenommen, geliebt, bedeutungsvoll und auch sicher. Es ist eine Erneuerung. Wir werden heilig gemacht, in sein Bild verwandelt und er hat dafür Verantwortung übernommen. Jesus hat dafür gebetet. Da heißt es in Johannes 17, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit. Das betet er zum Vater. Also er spricht mit dem Vater darüber. Gott berät sich miteinander und beschließt, uns zu heiligen. Es ist sein Werk. Gott hat immer das getan, was er versprochen hat oder was er vorausgesagt hat. Er hat es immer getan. Und darauf wollen wir uns stellen. Damit wollen wir rechnen und das wollen wir festhalten, dass er uns nicht fallen lässt, wenn wir versagen, sondern er nimmt uns an die Hand und er zieht uns und führt uns durch, bis wir in das verheißene Land kommen, bis diese Wanderung zu Ende ist. Und Jesus garantiert mit seinem Blut dafür, er hält Wort. So wie die Israeliten Wort gehalten haben, als sie die ganze Familie von Rahab, das kann man dann in der Folge noch lesen, sie haben sie verschont, sie haben sie aufgenommen, sie konnte in diesem Gebiet weiterleben und sie wurde viel mehr noch als von Israel aufgenommen, wurde sie von Gott aufgenommen, was man an ihrem Werdegang und an ihrer Familie dann sehen kann. Und wir wollen das uns einfach vor Augen halten. Dieses rote Band ist das Blut Jesu. Das ist die Garantie, das ist unsere feste Zusage Gottes. Er steht zu uns. Amen. Vater, ich danke dir, dass du ein herausrufender Gott bist und dass du immer noch herausrufst und dass es immer noch Menschen gibt, die sich herausrufen lassen und ja, die dich kennenlernen dürfen und erleben dürfen, wie du bist und wie gut du bist. Und ich danke dir, dass wir durch dein ganzes Wort hindurch diese Zeichen sehen, dieses Reden, diese Zusagen, diese Versprechen und du hältst, was du sagst. Ich danke dir dafür. Preis und Ehre sei dir. Amen.